Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, wie es ist, in die Saison zu starten und wie ich mich so auf dem Platz fühle. Und ich habe jetzt gemerkt, also unsere Saison fängt jetzt so in knapp 4 Monaten an oder ziemlich genau 4 Monaten. Und da habe ich direkt so ein Herzrasen und so einen Adrenalinrausch gespürt. Auch jetzt, wo ich es gerade erzähle, werde ich ganz kribbelig, weil ich mich tatsächlich darauf freue und krieg so leichte Schweißausbrüche. Ich weiß, dass wenn ich dann zu diesem Spiel fahre, dass ich das noch 10-mal schlimmer haben werde. Ich weiß aber auch in meinem Fall, dass das Vorfreude ist und dass ich dann nach dem ersten Snap auf dem Feld, wenn ich dann den Kontakt auf der Haut spüre oder auf meinem Pad oder so, dass das dann auch wieder weggeht. Was mir aufgefallen ist, ist allerdings, dass das ja tatsächlich eine Stressreaktion ist vom Körper, ne? Wir hatten ja jetzt die letzten Folgen drüber gesprochen, Nervensystemstypen, und das ist ja zum Beispiel diese Fight, Flight, Freeze und Fawn-Reaktionen gibt, dass es ja auch eigentlich super interessant ist zu wissen. Also ich habe mich gefragt, das ist ja eigentlich super interessant zu wissen, kann ich das gezielt aktivieren? Und was passiert, wenn ich das bei jemand anderem erkenne? Weil ich jetzt zum Beispiel als Trainerin, als Führungsspielerin, da habe ich mich gefragt, wie ich als Führungsspielerin nicht nur mich selbst gezielt aktivieren kann, sondern wie ich auch im Spiel oder auch im Training damit umgehen kann, wenn ich das bei anderen bemerke. Das ist vielleicht oder vor allem auch als Trainerin oder als Coach ja wichtig. Wie schaffe ich es, unter Druck nicht im Stressmodus hängen zu bleiben, sondern leistungsfähig zu bleiben?
Darf ich einmal fragen, was du genau mit aktivieren meinst? Was verstehst du darunter, wenn du das Wort benutzt?
Ich bleibe jetzt mal im Sportspielkontext.
Gerne.
Wenn ich merke, ich hatte eine super lange Woche, wir sind jetzt gerade Richtung Ende der Saison, haben vielleicht ein Spiel gegen einen Gegner, von dem ich weiß, dass wir den wahrscheinlich dominieren werden, also dass wir dann vielleicht auch das Spiel sogar gewinnen. Und ich merke, dass in mir drinne so eine Art, ja, so ein monotones Gefühl einspielt, weil ich halt weiß, ja, das kriegst du hin, haben wir schon alles erledigt, ne, alles gut. Und dann merke ich im Spiel, wahrscheinlich im ersten Quarter, oh, die haben ja ihr Spielsystem angepasst und ich muss jetzt irgendwie wach werden. Ne? Also dieses so wach auf und aktivier dich, damit ich halt mehr fokussiert bin, weil ich irgendwie so monoton in meinem Spiel bin.
So
Ne?
weggedämpft ein bisschen.
Genau, ja. Also
Okay.
nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil ich irgendwie auch einfach müde bin. Also es gibt ja manchmal so sportmüde.
Ja. Ja, auch
Genau.
von der Woche und den ganzen Belastungen, ne?
Genau,
Ja.
ja.
Passt auch zur Frühjahrsmüdigkeit, die manche jetzt haben. Okay. Genau, dann meinst du mit, so verstehe ich dich, mit aktivieren, wie ich mich auch reguliere, weil wenn ich reguliert bin, bin ich wach und präsent. Und in dem Fall sprichst du durch von gedämpft, von ich bin da so runtergefahren, eher deaktiviert in meinem Nervensystem und möchte jetzt zurück in meine wache Präsenz, in meinen Fokus. Und ich glaube, damit nennst du oder beschreibst du auch ein Gefühl, dass viele SpielerInnen, aber auch also unsere Zuhörerinnen, die keine Spielerinnen sind, ob es TrainerInnen sind oder Menschen, die in anderen Hochleistungsumfeldern unterwegs sind. Ich glaube, dass man das kennt, ne? Dass man so denkt, oh, jetzt bin ich hier irgendwie so hingetrottet und wie kann ich jetzt präsent sein? Und natürlich als Spielerin in der Situation möchte ich sofort gucken, dass ich
Ja,
präsent und da bin, um.
ja. Das ist, also mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, noch ein anderes. Man kennt das ja, wenn man morgens zur Arbeit fährt. Das ist dieser Klassiker, ne? Man fährt das erste Mal zur Arbeit, kennt die Strecke noch nicht, ist total aufgeregt und wach und aufmerksam, weil man ja keinen Unfall bauen will. Aber irgendwann fährt man zur Arbeit, steht auf der Arbeit und fragt sich, hä, wie bin ich denn hier überhaupt hergekommen? Ne, da hast du ja auch diesen Tunnelblick irgendwie so ein bisschen. Und da zum Beispiel, um das jetzt dann auch aufs Alltagsleben irgendwie zu spiegeln, wie kann man das so aktivieren und bewusst wahrnehmen, ohne dass es so super der Akt ist, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, also Präsenz und Fokus bedeutet auch, dass wir vor allem, wenn wir dann Hochleistung bringen müssen, weil wir zum Beispiel ein Spiel haben, uns das auch hilft, in den Flow zu kommen. Und wir können dann wirklich punktgenau Leistung abrufen. Weil für den Flow-Zustand, das ist auch bekannt als dieses Runner's High oder die Zone, ne, da, also gibt es so verschiedene Begriffe, aber es ist ja dieser goldene Zustand von totaler Präsenz und Verbundenheit, ist ein Moment, das ist erforscht, wo wir auch hochgradig konzentriert sind. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es gibt ja auch bestimmte Berufe, wo wir auch high performen müssen. Ne? Also gerade wenn es vielleicht um Medizin geht, dass zum Beispiel im OP oder in anderen Behandlungssituationen die Zeit unheimlich verfliegt, weil wir so hoch konzentriert in dem Moment sind. Und es ist so, wenn wir also die perfekte Aktivierung, den perfekten Fokus, die perfekte Präsenz erreichen, ist alles mühelos. Wir spüren tatsächlich keine Bedürfnisse, also kein Durst, kein Hunger, keine Erschöpfung. Und wir können in diesem Moment, weil wir so hochkonzentriert sind, unsere beste Leistung abrufen, also wirklich schwierige Aufgaben sehr präzise, sehr gut und sehr genau ausführen. Und ich glaube, was du gerade auch beschrieben hast, oder wenn wir über diesen Situationen sprechen, das ist auch was, wo bestimmte SpielerInnen Positionen auch sagen, da möchte ich unbedingt reinkommen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Torhüterinnen, die einen sehr präzisen, sehr fehlerfreien Job machen müssen. Ich denke bei euch auch an die Kicker, die da unter Druck, wo es total wichtig ist, das finde ich auch in der NFL-Saison in der vergangenen gesehen, gibt es wirklich Momente, die das entscheidende Spiel, ob sie jetzt da korrekt kicken und dieser Ball durch die Gabel, die in echt nicht Gabel heißt, vergräbt gerade den Kopf in den Händen.
Das heißt Field Goal. Das hast du schon mal gefragt.
Das Field Goal schießen. Man würde nicht denken, dass ich Football gucke, ne?
Nee, alles gut, kein
Ich sage
Problem.
die Gabel. Ja, also da, dass das da durchfliegt, das ist nämlich ganz schön schwer. Also wenn die da stehen auf dem Feld, dann ist die Gabel ganz schön klein. Das Field
Field
Goal ist dann ganz
Goal.
schön klein. Okay, ich darf das nicht mehr sagen. Sie rollt mit den Augen. Ja, das Field Goal ist dann ganz schön klein und schwer zu treffen. Aber jetzt, wenn jede Spielerin überträgt es mal bitte auf ihre Position noch, da gibt es immer was, was so ein bisschen schwieriger ist. Ja, und klar, wenn wir in diesem perfekten, regulierten, also psychologisch übersetzt, fragst du mich, wie komme ich in den perfekten, wachen, fokussierten, regulierten Zustand, grüne Zone, ne? Sichere, grüne, regulierte Zone, es ist ein Zustand von hoher Resilienz, von mentaler Stärke, von Präzision, von Konzentration, von Kraft und damit insgesamt von Selbstbewusstsein. Und den versuche ich ja zu kreieren. Und wenn ich jetzt merke, ich bin eher weggedämpft, eher unkonzentriert, ein bisschen schläfrig, dann muss ich mich tatsächlich, und das ist genau dein Wortwahl gewesen, aktivieren. Wenn ich merke, ich bin das Gegenteil davon, also super hektisch, total aufgedreht, das äußert sich auch manchmal an ein aufgedrehtes Lachen und hektisch von irgendwie und das machen und so, dass ich so ein bisschen über dem Boden schwebe, dann muss ich mich ein bisschen deaktivieren. Und dann komme ich in diesen regulierten Bereich. Jetzt hast du aber nach Aktivierung gefragt und darauf möchte ich gern eingehen. Ich habe das nur gerade noch mal so unterscheiden wollen, weil man so da auch schauen darf, was bin ich für ein Typ, ne? Also deswegen haben wir die Nervensysteme untersucht. Es gibt tatsächlich ein paar Methoden, die man einfach mal ausprobieren darf vor so einem Moment oder so einem Spiel. Und man muss mal testen, was für einen selbst am besten passt. Und viel davon macht ihr übrigens auch schon. Aber eben oft nicht regelmäßig, oft nicht bewusst und vielleicht auch nicht im richtigen Moment. Und eine gute Aktivierungsmethode ist tatsächlich, sich auf den Körper zu klopfen, also sich abzuklopfen. Das holt einen nämlich in das Hier und Jetzt zurück, weil ich mich dadurch spüren kann. Und wenn ich mich spüre, komme ich auch wieder in mir an. Das ist eine Methode, die auch für, ich finde, beide Sorten von. Also entweder ich bin total hektisch und schwebe schon über mir drüber oder ich bin weggedämpft und deaktiviert sogar für beide passt, weil beide müssen den Weg zurück in die Präsenz ihres Körpers finden. Und da ist für beide dieses Klopfen gut, wobei man vielleicht für jemanden, der hektisch wäre, sagt, ich klopfe ein bisschen beruhigender, vielleicht auch ein bisschen langsamer und jemand, der weggedämpft ist, um sich wach zu machen, so ein bisschen kräftiger, vielleicht auch schneller. Und intuitiv vielleicht auch an Stellen, ne? Also es könnte dann vielleicht auch die Stirn sein und der Kopf, aber auch die Körpermitte, die Brust. Du guckst gerade so überlegend. Ich frage mich, wenn ich das so sehe, ob du sagst, da fällt mir direkt ein, wo man da gut klopfen könnte.
Also ich habe ja immer dann den Football-Kontext dazu. Ich glaube, im Fußball ist es allerdings auch ähnlich. Mir ist direkt ein Spiel aus letzter Saison eingefallen. Da war ich unglaublich aufgeregt. Also ich war auch echt schon fast so überregt, weil ich mich super darauf gefreut habe. Das war ganz weit weg in Dresden. Es war super warm. Ich hatte richtig Panik, dass irgendwas Körperliches ist, weil ich halt
Wegen der Hitze.
Angst hatte, zu wenig zu trinken, nicht genug gegessen zu haben. Wir haben ja da auch noch übernachtet. Also das war ja halt super viel Stress. Und ich habe halt für mich angefangen. In der ersten Halbzeit habe ich mich genauso runtergebracht. Also ich habe mir dann auf die Oberschenkel geklopft und so seitlich und dann auch tatsächlich auf die Brust, um einfach, also ich habe dann dazu immer sehr ruhig geatmet, muss ich dazu sagen. Es war halt nicht überschwänglich stark, das Klopfen. Und in der zweiten Halbzeit war dann alles gut und da war ich eher so ein bisschen unterregt, also lethargisch, weil es auch super anstrengend war. Und dann habe ich genau das Gleiche gemacht, nur dass ich halt mit der Atmung dann halt sehr tiefe Atemzüge genommen habe, um eben auch mir selbst von innen heraus noch so einen Push zu geben. Und witzigerweise haben das alle meine Teamkolleginnen, die irgendwie über- oder unterregt waren, dann in der Halbzeitpause haben mich dann gefragt, hey, warum machst du denn das? Und dann habe ich denen das halt erklärt. Und plötzlich saßt du da, 15 Leute auch am Spielfeldrand sich die ganze Zeit abklopfen. Das hat
Ja,
unsere Gegnerin
schön.
total irritiert, aber es hat uns halt geholfen, ne? Also,
Ja.
ja.
Ja, wir hatten auch in der Juniorinnen-Bundesliga immer nach der Halbzeit, wenn wir wieder zurück auf dem Platz sind, ein Ritual mit dem Team und da haben wir uns in den Kreis gestellt und wir haben das, die Mädels, die hatten das schon. Ich habe das nicht mit denen erschaffen, ich habe es ihnen nur bewusst gemacht, dass sie das haben und darauf bestanden, dass wir das immer an der Stelle machen. Das meine ich mit korrekt implementieren. Ihr macht oft viel richtig, aber es muss an der richtigen Stelle bewusst ausgeführt werden. Und dabei unterstütze ich halt sehr gerne. Und den haben wir also den Affen genannt, dieses Ritual, weil wir haben uns dann in den Kreis gestellt, also die Spielerinnen haben sich in den Kreis gestellt. Und sind so angejoggt und haben sich dann so auf die Brust, wie so ein, also so dieses, wo man, wenn man als Kind so ein Gorilla nachgemacht hat,
Oder
so
wie
auf die
Tarzan,
Brust
ja.
geklopft und dann einmal laut aufgeschrien. Und das hatte auch einen interessanten Effekt natürlich auf den Gegner, weil die sind dann oft schon an uns vorbeigelaufen, auch zurück aufs Feld und so, huch, was ist mit denen? Also es wirkt ja, ey, wir sind hier, ne, konzentriert. Und das hat auch alle nochmal so in dieser Gruppe nochmal so zurückgeholt für diese oft auch anstrengend bei Hitze zweite Halbzeit. Ich glaube, intuitiv würde ich jetzt auch sagen, also man muss mal in sich reinfühlen, aber wenn ich mich eher wieder ein bisschen runterregulieren muss, weil ich sehr nervös bin, wäre mein Tipp mal mit Oberschenkeln und Unterschenkelklopfen es zu probieren, auch Vorder- und Rückseite und Arme. Und wenn ich aktivieren muss und zurück in die Präsenz holen muss, wäre ich auch bei Körpermitte, bei Kopf, bei Brust, um da wieder präsenter zu werden. Das Zurückfinden in den eigenen Körper mit Bewusstsein ist sowieso so das, was man sich, wenn ihr euch eine Sache merkt, dann merkt euch die, zu versuchen, zurück in den eigenen Körper zu kommen. Und weil du gerade gesagt hast, wie kann ich, also oder impliziert gesagt hast, wie kann ich denn eigentlich meine Mitspielerinnen da auch nutzen? Weil die haben ja in dem Fall dich quasi genutzt als Vorbild, nämlich, ne?
Ja.
Dann am Modell gibt nichts Effektiveres, auch in der Psychologie erforscht, ich habe es schon oft gesagt. Ja, das ist auch das, was die Spielerinnen aus der Juniorinnen-Bundesliga gemacht haben, Dinge gemeinsam zu tun, also hier die Verbundenheit zu spüren, ne? Die haben ja alle in dem Moment einmal sich auf die Brust geklopft und dann gemeinsam so gebrüllt. Oder eben, wenn ich merke, wir stehen da gerade alle und machen das, ne? Oder wenn ich vielleicht sage, Kontakt auf den Körper ist total gut und wir sind ein Team, wo wir uns auch gut anfassen können. Dann kann man auch dem anderen auf die Schulter, auf den Rücken klopfen, ich weiß nicht, ob ihr euch mal auch mal so auf den Helm so leicht tappt. Beim Kopf ist ein bisschen gucken, das ist immer, finde ich, auch so ein schwieriges Thema, weil natürlich der Kopf auch generell keine Schläge ausgesetzt bekommen soll. Da ist vielleicht der Rücken und die Schulter besser. Oder dass man auch mal jemanden kräftig umarmt, ne? Also kurz so ein Bro-Check macht. Kann auch die Mädels machen. Das ist, weil es einfach so ein bisschen kräftiger ist, dann auch ein guter Impuls, weil sehr, es ist ein Reiz, ne? Ein kräftiger Reiz auf den Körper, Kontakt mit einem anderen Körper. Ist für unser Nervensystem immer, also dann sagt unser Nervensystem, sagt da immer, also es mag es immer gern, es ist immer sehr regulierend.
Ja. Ja, was ich da tatsächlich auch häufig mache, wenn ich das bei jemand anderem merke, habe ich häufig das Gefühl, In der Situation hilft es der Person nicht, das anzusprechen, gerade in so einer Spielsituation. Im Training sieht das wieder anders aus, aber in so einer Spielsituation gehe ich dann hin und sage, hey, können wir mich mal eben kurz aktivieren? Ja, klar, aber die wollen ja immer helfen. Na, dann habe ich schon mal das Pflichtgefühl zur Gemeinschaft irgendwie dann erweckt. So, ja, wir gemeinsam aktivieren mich jetzt. Und dann mache ich das immer so, dass wir kurz die Hände ausschütteln. Und dann sollen die mir einmal so einen Check geben mit den Händen auf mein Pad. Und es tut mir leid, wer
Also das
jetzt
Pad ist an
zuhört.
der Brust, so ein Schoner,
Das,
ne?
genau. Und es tut mir leid, wer jetzt zuhört und sich ertappt fühlt. Ich sage dann immer, gib mir so kräftig, wie du kannst, auf mein Shoulderpad. Dann stoß nach vorne und gib mir so einen Bump, so einen Push. Und ich gehe dann einen Schritt zurück, dass sie ins Leere gehen. Das ist dann halt nicht für mich, sondern für die, weil halt man erschreckt sich dann kurz. Und dann sind die wach und sagen, hey, was soll das? Bleib stehen. Ne? Und dann bin ich halt die Person, die halt den Fehler gemacht hat, was ja völlig in Ordnung ist und gewollt ist in dem Moment. Und dann machen die es das zweite Mal und bekommen den Kontakt. Und dann sind die tatsächlich auch fokussierter. Also das ist mir jetzt so aufgefallen. Und wenn Leute so ein bisschen drüber sind, dann ziehe ich die tatsächlich komplett raus, weil wir laufen eine Runde um den Platz zu quatschen. Über alles Mögliche. Quatsch hier auch tot. Ich erzähle dann immer von meinen Katzen oder vom Garten oder sowas, um die halt da so ein bisschen aus ihrem Kopf rauszukriegen. Das hilft ganz gut, muss ich sagen.
Ja, das ist der Grund, warum ich auch bei Auswärtsfahrten immer, immer, immer einen Aktivierungsspaziergang, ja, anrege. Und was ich so total schön fand zu sehen, war, dass ich habe ja letzten Saison viel mit Ingolstadt auch gearbeitet in der zweiten Frauenbundesliga und konnte ich in der Mannschaftsgruppe bei Auswärtsspielen, wo ich nicht dabei war, trotzdem lesen, wie sie sich für einen Spaziergang verabredet haben und das
Schön.
von alleine dann gemacht haben. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Ritual an einem Spieltag, wo ich, also wir haben eine Auswärtsfahrt, wir haben übernachtet, so wie ihr in Dresden. Und dann ist halt irgendwann dieses Spiel im Tagesverlauf. Und vor oder nach dem Frühstück, manchmal sind die dann richtig früh, habe ich dann in der Gruppe gesehen, richtig früh aufgebrochen, um vor dem Frühstück oder so noch spazieren zu gehen, weil vielleicht das Spiel auch schon sehr, sehr früh am Vormittag dann auch angesetzt war, haben die es trotzdem halt gemacht. Und das ist so, du bewegst dich an der frischen Luft, du bewegst dich als Team, die Bewegung, das holt dich aus dem Kopf, weil du dich auch unterhalten kannst. Und es ist ein sehr positiver Effekt, dass wenn du als Team in der Teamkleidung unterwegs bist, gerade wo der Frauenfußball in Deutschland auch angefangen hat zu boomen, halt Leute sehr interessiert gucken und auch fragen und dann werden sie so schon bewundert und ne, sind so erregen Aufmerksamkeit und haben so ein bisschen, ja, so ein bisschen so Star-Qualität. Und das tut dem Selbstbewusstsein schon auch sehr gut vor so einem Spiel, ne? Da in seinem, so in seinem Fußballjogger so ganz cool in seiner Teamkleidung da so einen Spaziergang zu machen, angesprochen zu werden. Das ist ein ganz wichtiges Ritual und die Profimannschaften haben das in der Regel auch alle implementiert aus genau dem Grund, dass es sehr, sehr gut tut und sehr gut reguliert. Und zwar in beide Richtungen, die nicht ganz da sind, die bringt es in eine Wachheit zurück. Deswegen heißt es auch Aktivierungsspaziergang. Und die nervös sind, die beruhigen sich darüber häufig nochmal. Also es deckt auch in dem Fall beides ab. Was natürlich auch ein Teil von Aktivierung ist, ist das Warm-up, das, wofür dann die TrainerInnen zuständig sind, mit euch ein vernünftiges Warm-up zu machen. Und ein Warm-up sollte auch immer den Gedanken beinhalten, euch in die Präsenz zu bringen, in den Fokus zu bringen. Und wenn ich als Trainerin merke, dass das Warm-up, das ich vorm Spiel implementiert habe, und es sollte möglichst immer auch sehr ähnlich, am besten sogar gleich sein, weil es eine Routine ist. Und eine Routine direkt vorm Spiel gibt Sicherheit. Und da sind wir ja wirklich direkt vorm Spiel, eine halbe Stunde vorm Spiel. Dass diese Routine, dass ich da beobachte, gerade zu Saisonbeginn und gucke, wie wirkt das denn auf meine SpielerInnen? Und dafür sorge, dass es den Effekt auch hat. Und wenn es den nicht hat, dann umzubauen und zu gucken, wie kriege ich die aktiviert. Im besten Fall ist es immer, dass es ein bisschen mit Übungen anfängt, wo sie noch nicht viel miteinander reden müssen, aber dann sich so aufbaut wie ein Spannungsbogen, dass es dann mit einer Übung abschließt und die auch vielleicht den Hauptteil einnimmt, wo sie viel miteinander kommunizieren müssen. Im Fußball ist das dann häufig ein kleines Farbenspiel. Das kann man in andere Sportarten übersetzen, wo sie anfangen müssen zu kommunizieren und das auch als TrainerInnen einzufordern, weil es ist doch sehr oft auch zu sehen, dass Menschen, die angespannt sind, die konzentriert sind, weniger reden. Und das kennen wir vielleicht noch aus Prüfungssituationen in der Schule. Das ist ja auch irgendwie gut, um seine Energie, um auch seinen emotionalen Energiehaushalt so bei sich zu behalten. Aber im Teamsport brauchen wir es, dass ihr anfangt, dann miteinander zu reden. Und das ist, wie gesagt, ja auch koregulierend. auf eine konzentrierte Art. Und da sollte so ein Warm-up immer zu hinführen, dass es so Übungen gibt, die anregen, dass ihr anfangt zu reden und das als TrainerInnen auch ganz gezielt jedes Mal zu fordern. Ich werde es immer machen müssen. Die werden es von allein nicht machen. Und das ist einfach die Aufgabe. Deswegen sollten auch AthletiktrainerInnen, CheftrainerInnen, je nachdem, wie es verteilt ist, je nachdem, wie viele Staff-Mitglieder ich habe, wirklich auch dabei stehen, dieses Warm-up anleiten und das einfordern und anregen.
Ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Wie erkennt man denn in so einer Hochleistungsdrucksituation, dass die Spielerin tatsächlich in so einem Freeze ist zum Beispiel, oder
So ein Tunnel.
in so einem Tunnel? Und wie kann ich als Coach oder als Trainerin dann auch regulierend wirken? Und es gibt dann immer so verschiedene Sachen, weil manche Spielerinnen haben ja eine andere Spielattitüde als im Training. Und das muss man ja tatsächlich auch differenziert betrachten, weil nur weil sie sich jetzt gerade anders verhält, heißt das ja nicht, dass sie gerade in irgendeinem Tunnel drin ist.
Ja, genau, ihr
Wie
habt
würdest
natürlich,
du
ihr seid
sagen?
dann an so einem Spieltag maximal auch nervös und angespannt und da ist jeder Mensch ein bisschen anders als sonst, ne?
Ja.
Ja, das kann auch irritierend sein, wenn man das nicht kennt, ne? Ja, das
Ja.
stimmt. Also in der Regel habt ihr als TrainerInnen oder wie ihr im Football ja sagt, als Coaches, da nennt ihr die TrainerInnen ja Coaches, weil es eine amerikanische Sportart ist, ihr habt in der Regel ein sehr gutes Bauchgefühl dazu und eine sehr gute Wahrnehmung. Ihr sagt nämlich, vor allem wenn ich da neben euch stehe, schon so Dinge wie, die sind mir jetzt zu leise. Oder die wirken heute irgendwie verschlafen. Manchmal ist das auch Teil von einer Kabinenansprache vor dem Spiel, dass sie sagt, aufwachen. Und dann wird oft auch mit in die Hände klatschen und so aufmunternden Rufen gearbeitet. Und da wird auch von den Führungsspielerinnen, den Kapitäninnen verlangt, dass sie da auch mitmachen. Das, was auch oft ganz automatisch passiert. Und ja, ihr habt als TrainerInnen da häufig eine sehr gute Intuition und Wahrnehmung. Und mein Rat ist, dass ihr der auch folgt. Also wenn ihr merkt, ihr wollt schon aussprechen, mir ist es heute zu leise, dass ihr dann anfangt, laut zu coachen, dass ihr anfangt, vielleicht Übungen mehr Schnelligkeit, mehr Aktivität zu fordern, dass ihr merkt, die Übung machen wir heute kürzer oder die ist vielleicht generell zu lang. Wir gehen jetzt schneller in das aktivierende Farbenspiel zum Beispiel, wo ich dann immer wieder fordere, dass ihr auch mehr miteinander redet. Also so ihr bemerkt das in der Regel. Und dem eben wirklich zu folgen und das dann auch gezielt anzuregen. Und manchmal, wenn man in der Position ist, dass man der Forderer ist davon, was ein TrainerInnen-Job auch beinhaltet, fühlt sich das an, als würdest du da so eine ganze Meute irgendwie mal nach vorne schieben müssen. Aber das ist dann halt auch so. Perspektivisch kann ich mir die Führungsspielerin holen und die Kapitäninnen oder wenn ich mehrere habe, die Kapitäninnen und mit denen besprechen, ich erwarte von euch, dass wenn wir Warm-up machen und es diese Situation entsteht, dass wir in diesen Spiel, in diesen Übungsbereich übergehen, wo die Kommunikation lauter sein soll, dass ihr wirklich aktiv mitcoacht. Also man kann sich ins Boot holen und sagen, ich erwarte das von euch, weil als Trainerin, du stehst daneben, selbst bei einer Übung. Und für die Spielerinnen entsteht bei einer Übung auch ein Feld, auf dem sie sich bewegen. Du bist außen vor, du siehst es von außen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich auf dem Feld bin oder daneben stehe. Wir bekommen auch häufig, wenn wir daneben stehen, nicht alles mit, was auf dem Platz ist. Ich kriege immer wieder mit, wie wenig wir mitbekommen von dem, wie es euch wirklich geht, wie euer Empfinden ist und eure Kommunikation miteinander ist. Wir sehen häufig nur die Auswüchse, also dass ihr entweder insgesamt zu ruhig seid oder dass Fehler passieren oder unkonzentriert halten. Und indem ich mir Spielerinnen nehme, die aber auf dem Feld sind und weil sie Führungsspielerinnen sind, in der Regel auch immer auf dem Feld mit sind, ist das meine Gestaltungsmöglichkeit, die ich habe. Mein verlängerter Arm sozusagen. Und mit denen klar zu besprechen, was erwarte ich von euch, in welcher Situation ganz konkret. Zum Beispiel eben lautes Reden.
Okay, das heißt, wenn man merkt als Führungsspielerin, dass man das nicht alleine hinbekommt oder selbst vielleicht nicht die Kapazität hat, gerade mental, weil man selbst vielleicht total aufgeregt ist, ist das also sehr von Vorteil, das dem Coach einfach zu sagen. Und zwar frühestmöglich, damit der Coach das übernehmen kann und man sich selbst auf sein Spiel konzentrieren kann.
Genau, da kann man auch vielleicht kurz sagen, ich kann das gerade, ich kann gerade nicht. Das ist natürlich ganz schwierig, weil man ja denkt, okay, ich bin Führungsspielerin, ich muss jetzt. Ja, das ist, ihr habt als Führungsspielerin mehr Verantwortung. Auf euch lastet eure Mentalität, die ihr geregelt bekommen sollt. Und die Mentalität des gesamten Teams. Ihr seid nicht nur für euch verantwortlich, sondern für alle. Das ist halt eine besondere Verantwortung. Deswegen versuchen wir auch SpielerInnen zu wählen, die das schultern können. Aber ihr dürft natürlich auch einen schlechten Tag haben. Und ihr dürft natürlich auch Situationen haben, wo es nicht so geht oder wo in eurem Leben sich was verändert hat und es geht mal phasenweise nicht so gut. Hier ist der Schlüssel schon Kommunikation und ein vertrauensvolles Verhältnis zum TrainerInnenstab aufzubauen, in dem es möglich ist, das zu sagen, in dem es möglich ist, ich sage jetzt mal das böse Wort, Schwäche zu zeigen. Und das ist eine Atmosphäre, die wir aber im Sport, vor allem im Leistungssport, insbesondere im Profisport generell lernen müssen. Und das ist mir völlig bewusst, wo ich das gerade sage, wo es genug Spielerinnen gibt, die das hören und sagen, ja, aber bei uns ist das nicht so und da kann ich keine Schwäche zeigen. Ich Schwäche zeige, bin ich raus. Das ist ein Problem. Und ein Moment, wo sich jeder Verein auch mal überlegen darf, sich eine sportpsychologische Betreuung dazu zu holen, mit jemandem, der wirklich auch Ahnung hat von Teamdynamiken. Das ist nochmal einfach eine Kompetenz mehr, die eine sehr gute sportpsychologische Betreuung mitbringt, Teamdynamiken zielgenau erfassen zu können und auch mitgestalten und verändern zu können, weil das was ist, was TrainerInnen alleine häufig nicht können und auch überfordernd ist. Dafür braucht es psychologische Kompetenzen, um an der richtigen Stelle die richtigen Dinge zu tun. Und ja, kann man nicht umgehen. Also, wenn ich jetzt in einem Verein bin, wo ich das Gefühl habe, Schwäche ist nicht möglich und auch nicht erwünscht und dafür gibt es keinen Raum. Dann möchte ich dir sagen, bitte vertraue auch auf das Gefühl und da darfst du dich natürlich auch schützen. In dem Fall kann man überlegen, in welchem Wirkkreis, was steht mir da zur Verfügung, was habe ich denn? Und was man immer machen kann, ist, man kann halt immer an sich selbst arbeiten. Also man kann immer dafür sorgen, dass man selbst sich auf Situationen vorbereitet, die herausfordernd und schwierig sind. Das ist ja auch genau das, was wir im Mentalcoaching erarbeiten, dass wir wissen, es kommt eine schwierige Situation, namentlich häufig das Spiel. Wie bereite ich die so vor, dass meine Nervosität sinkt und ich weiß, was im Moment der Wahrheit zu tun ist? Das betrifft aber auch alle anderen Berufe, wo es Performance-Situationen gibt, ne? Also alle Hochleistungsberufe, wo wir Druck ausgesetzt sind, wo wir vielleicht vor Leuten sprechen müssen, wo wir eine schwierige Aufgabe bewältigen müssen, wo technisch viel erforderlich ist. Ich muss gerade daran denken und ich habe das auch schon, ich glaube, in der einen oder anderen Folge mal gesagt. Also ich glaube, Grey's Anatomy ist schon noch eine recht beliebte und bekannte Serie. Und da gibt es ja diesen Moment, wo Dr. Amelia Shepherd, das ist die Neurochirurgin bei Grey's Anatomy, also die macht auch da die wirklich schwierigen Sachen und OPs am Gehirn halt oder am Rücken. Und die erzählt, dass sie vor einer OP und gerade vor denen, wo sie weiß, die könnten auch schief gehen. Da ist ein hohes Risiko, dass es vielleicht nicht klappt. So wie bei einem Spiel, wo ich nicht weiß, wie wird das ausgehen. Da ist ein hohes Risiko, dass es vielleicht nicht klappt. Gerade wenn es um wirklich Do-or-Die-Spiele sind, wo es richtig um was geht, ne? Also um Medaillen, um Finaleinzüge, um das Finale selbst. Und sie erzählt, sie stellt sich halt im Waschraum hin und macht diese Superheldinnenpose. Also stützt die Hände in die Hüften, macht so eine Superheldinnenpose und die Brust raus und atmet einfach nur, schließt vielleicht auch die Augen. Das ist eben studiengestützt von Amy Cuddy, gibt es eine Körpersprachenstudie, dass das bestimmte positive Hormone anregt und wir uns dann selbstbewusster fühlen. Amy Cuddy hat das erforscht im Kontext von Bewerbungsgesprächen, welche Pose man eben direkt vor dem Gespräch eingenommen hat. Bewerbungsgespräch ist ja auch häufig so ein Do-or-Die-Moment, ne? Es ist quasi eine Prüfungssituation für viele, also emotional jetzt vom Erleben her. Und wie eben die Kandidatinnen von außen wahrgenommen wurden, als auch von der Leistung her abgeschnitten haben, wenn sie eine selbstbewusste Körpersprache eingenommen haben direkt davor, für ein paar Sekunden oder Minuten. Das erzählt eben Amelia Shepherd, wie sie das macht. Das kann man dann auch sehen in der Folge, wie sie das halt macht. Und man sieht auch manchmal in späteren Folgen, ohne dass es näher erklärt wird, wie sie das tatsächlich vor schwierigen OPs auch immer mal wieder macht. Da ist halt sehr viel Wahres dran und das ist sehr schlau. Was ich so schön finde, ist, dass einfach auch so normale Sachen einem so viel intelligente Dinge vermitteln können. Wie Grey's Anatomy. Und das ist genau so was, was ich auch gut als Spielerin implementieren kann. Für mich alleine. Emilia Shepard braucht niemanden. Also gibt es schon dann auch Szenen, wo sie das erzählt, dass es die anderen dann auch mit ihr machen. Die stehen dann da, die berühren sich dabei nicht. Die stehen dann da und machen das mit ihr. Aber du kannst es auch alleine machen. Und du kannst, wenn dir das irgendwie, also du kannst es auch so klug implementieren, dass es gar keiner mitbekommt. Zum Beispiel, wenn man, also im Fußball hier ist es auch oft so, dass es ja ein Einlaufen der Startelf gibt. Das heißt, ihr steht in einer Reihe, da kann man diese Dinge tun. Dann gibt es aber auch Momente, vielleicht beim Umziehen, beim Aufwärmen, allen möglichen, wo man das wirklich unbeobachtet ganz gut tun kann. Wenn einem das sehr unangenehm ist, kann man auch zur Toilette gehen und sich einschließen und es da eben mal machen, so eine Superheldinnenpose für sich. Ich kann auch als Spielerin, wenn wir eh irgendwie in irgendeinem Kontext stehen, mich mal ein bisschen breiter oder so hinstellen, ne? Dann kriegt es gar keiner mit und atmen. Also man kann das schon schön auch ein bisschen unsichtbar implementieren. Also gerade in Umfeldern, wo Schwäche, wo ich Angst habe, Schwäche zu zeigen, wo ich vielleicht auch Angst habe, dass es auch komisch ist, wenn ich solche Techniken anwende, wo ich vielleicht auch Sorge habe, da wäre kein Raum für, kann man das so ganz gut auch ein bisschen versteckt machen.
Ich habe die ganze Zeit, als du das jetzt gerade so erklärt hast, tatsächlich eher an die Coaches gedacht, statt an die SpielerInnen, weil ich das Gefühl habe, dass wir für die SpielerInnen, also man kann das ja auf jede einzelne Person, die auf oder neben dem Spielfeld steht, ja anwenden.
Na
Ich habe
klar.
häufig das Gefühl, dass die Coaches oder die Trainer aufgrund ihrer Aufgabe, die sie dann haben, halt gar keine Schwäche zeigen dürfen, also zumindest das Gefühl halt selbst haben. Und genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eine Sache, die ich tatsächlich auch nächstes Jahr bei uns im Team für die Coaches implementieren wollen würde. Dass ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die das alle mitmachen wollen, weil ich leider nur mit Männern zusammen coache. Und dass ja da nochmal leider immer ein bisschen eine andere Sache ist, was das Thema Schwäche betrifft.
Ja, es gibt zu wenig Frauen im Trainerinnenbereich, auf
Genau,
jeden Fall.
aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es gibt halt auch Männer, die das mega gut machen und super empathisch sind. Also ich will da jetzt auf gar keinen Fall hier Männerbashing betreiben
Nein,
oder
die
so.
gibt es auf jeden Fall. Ich arbeite auch mit solchen Trainern.
Ja,
Und man
genau.
wird gar nicht glauben, wie viele Gedanken die sich machen, auch über ihre eigenen Emotionen und Emotionsregulation. Das kann ich unterstreichen, was du gerade gesagt
Ja,
hast.
genau. Also genau das habe ich halt auch, aber wir kennen leider halt auch die Egos von vielen Männern und auch in dieser Situation sind sie halt gestresst und dann kommen eben dann ihre ganz natürlichen
Finde, Männer
Eigenheiten wieder
versteinern
hoch.
dann oft und werden sehr, sehr, das
Sehr
meinst du
Alpha.
vielleicht.
Die werden halt sehr Alpha, so nenne ich das immer gerne, weil sie halt sich genauso verhalten wie vor Tausenden von Jahren auch. Die werden groß und die werden laut. Die haben auch eine Art Fokus nach außen hin gerichtet, wobei ich beobachtet habe, dass sie eigentlich nach innen gerichtet ist.
Weil sie zu wenig mitbekommen tatsächlich vom Außen, nämlich wie sie da auf andere wirken.
Genau,
Ja, das darf
genau.
man nicht vergessen. Wenn ich ein Mann bin und ich werde laut und groß und ich arbeite mit Spielerinnen, sprich ich fange an, Spielerinnen anzuschreien, schreie ich Frauen an. Und das macht Frauen Angst.
Genau. Wo war ich gerade? Genau. Und zwar, was ich gerne implementieren wollen würde, ist, dass wir halt am Anfang, bevor wir überhaupt das erste Mal wirklich als Team auf die Fläche gehen, das Spielfeld, dass wir als Coaches einmal uns um den Mittelkreis stellen oder auf die Mitte des Feldes, da wirklich einmal alle einhaken und so wie im Fußball, ne, diesen Spielerkreis machen, also einen Coacheskreis, dass da vielleicht einer eine kleine Ansage macht, was aufputschend wirkt und sagt, wofür wir gerade da sind. Und dass man auch als Coach so einen Schachtruf hat, ne? Weil dann geht man ja auch als Coach, dann weiß man, okay, man ist dieser Verbund von 5 bis 7 Menschen. Manchmal ist es ja auch weniger, was aber auch okay ist. Man kann das auch zu zweit oder alleine machen, hast du ja gerade gesagt. Dann geht man halt wieder runter vom Spielfeld und das ist mir das erste Mal in der Nationalmannschaft damals aufgefallen. Das ist tatsächlich genau da so passiert. Und das gab mir als Spielerin super viel Vertrauen in meine Coaches, weil ich wusste, was die da gerade gemacht haben, hat für mich gleich richtig krasse Auswirkungen, weil die unglaublich gesettelt sind in dem, was sie tun werden und auch entspannt und ruhig reagieren.
Ja, die haben sich ja auch nochmal dann fokussiert, auch in den Moment geholt durch ihr eigenes Ritual. Und ich weiß, wenn ich das sehe, ich glaube, so verstehe ich dich, dass du sagst, ich wusste dann, die sind auch jetzt da. Die sind mit mir
Ja.
zusammen hier auf diesem Spielfeld angekommen und da und präsent und die werden mich jetzt gut hier durchführen.
Ja, genau. Und das hat mich dann auch daran erinnert, dass wir das in der Mannschaft auch nochmal machen sollten. Und bei uns im Football ist das ja so, dass wir sehr viele verschiedene Positionen haben. Also wir haben ja Offense und Defense, dann haben wir auch noch die Linebacker und so weiter.
Verschiedenen Positionen in der Offense und Defense, ne?
Genau. Und ich habe das jetzt so implementiert, dass wir das halt einmal als Team machen, dann machen wir das in der Defense. Dann gibt es halt auch immer eine individuelle Ansprache natürlich. Und bei uns, bei den Linebackern, machen wir das auch. Ne? Und dann klopfen wir uns meistens auch nochmal ab, weil wir halt eine sehr physische Position haben, wo man auch wirklich wach sein sollte, weil sonst die Verletzungsgefahr einfach viel zu hoch ist.
Wo das gut passt auch dann, ne, wie ihr
Genau.
das, ja.
Genau, und ich finde als Führungsspielerin genau diese Situation unfassbar wichtig, weil im Teamrahmen oder im Defense-Rahmen muss ich mich noch nicht so ganz auf die anderen fokussieren, sondern kann auch noch nach innen gerichtet auf mich fokussiert sein. Für mich ist aber spätestens, wenn ich dann auf meiner Position im Prinzip diesen Kreis mache und diesen Huddle, dann kann ich jeder Einzelne nochmal ins Gesicht gucken und ganz genau lesen, okay, in welchem Modus ist sie denn gerade? Ist sie gerade da, wo ich sie haben will? Oder muss ich da vielleicht nochmal irgendwas machen oder irgendwem Bescheid geben? Ne? Also das finde ich als Tool einfach, gerade als Führungsspielerin, unglaublich gewinnbringend, weil das ist eine stressfreie Situation, in der du die Zeit hast, dann nochmal drauf einzugehen. Ne?
Ja.
Ja.
Ich finde auch gerade, dass so fand ich aus deinen Worten schön herausklang, wir wählen als Führungsspielerin auch Persönlichkeiten, denen es naturgemäß liegt, trotz eigenem Stress auf andere Rücksicht zu nehmen und einen Fokus auch auf denen zu haben und denen das so gar nicht nur liegt, sondern deren Talent und irgendwie auch Berufung es ist, möchte ich schon sagen. Und die das auch brauchen, um selbst besser zu sein, weil sie sich dann entfalten können in ihrer natürlichen Art. Und genauso gibt es Spielerinnen, die das gar nicht wollen. Das ist ein Moment, wo man auch als Trainerin gut hinschauen darf, gut auch nach Bauchgefühl gehen darf, sich auch da eine sportpsychologische Beratung mit einholen darf, um auszuwählen, wem kann ich diese Last denn auf die Schultern legen und wer wird darunter sogar aufblühen und braucht es auch? Braucht also sozusagen ein bisschen von dieser Last. Also, weil da geht es um Verantwortung und es gibt Menschen, die möchten Verantwortung übernehmen.
Das
Und
kristallisiert sich ja meistens auch von alleine raus. Man braucht da meistens gar nicht lang suchen, sondern man sieht das schon, weil die das halt machen.
ich finde auch, dass man das sieht, aber manchen Menschen fällt es ein bisschen schwieriger, das auch zu sehen. Und manchmal ist das auch so, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit die Spielerinnen in diesem Team entwickelt sind. Ist es noch ein bisschen versteckt? Es kommt auf die Vorerfahrung an. Es gibt Frauen, die eine Führungsspielerinnen-Persönlichkeit haben, die bisher nicht zeigen durften, die da so ein bisschen fast schon gebrochen sind und sich das schon gar nicht mehr trauen, weil sie so schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ne? Frauen, die kompetitiv sind, die auch mal laut sein können, die Verantwortung übernehmen wollen. Jede Frau, die diesen Persönlichkeitstyp mit sich bringt, hat auch im Leben dafür schon auf den Deckel gekriegt und da schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was war unsere Schule des Lebens denn bisher? Ne? Also hatte ich dann Rückendeckung und weiß, da ist mir was Diskriminierendes passiert und kann das also auch als solche Erfahrung einordnen? Oder hat mich das wirklich auch beeinflusst und umgehauen und ich traue mich das schon gar nicht mehr? Das ist so ein bisschen immer so die, ja, so das, was man so ein bisschen entdecken und da sehen muss und darf.
Mega spannendes Thema. Wir haben ja so viel schon darüber gesprochen und ich fand es jetzt heute nur noch unglaublich wichtig, da nochmal drauf einzugehen, nachdem wir ja jetzt auch in den letzten Folgen die verschiedenen Nervensystemtypen ja näher be betrachtet haben. Was ich jetzt tatsächlich von jeder Hörerin mal für sich selbst reflektierend einfach mal so als Abschlussfrage in den Raum stellen wollen würde, ist, was war denn dein letzter Moment im Sport, in dem dein Nervensystem übernommen hat? Und was hättest du gebraucht, um das unter Kontrolle zu bekommen? Und wenn du das weißt, dann überleg doch mal, ob es vielleicht sinnvoll wäre, das irgendwo in der Mannschaft oder bei dem Trainer, Trainerin, oder Coaches anzusprechen. Oder ob du davon alleine auch dann zehren kannst und selbst weißt, was deine Mittel sind.
Ich würde gerne zum Abschluss noch auch eine Methode nennen, die auch einfach umzusetzen ist, neben dem Abklopfen und dem mit dem Team interagieren und was wir gerade alles schon hatten und als TrainerInnen zu helfen. Das gilt auch für Trainerinnen, das gilt für Spielerinnen. Und das nennt man Orientierung. Ist eine Methode aus der Psychologie. Orientierung heißt, ich bleibe einen Moment stehen. Also das kann ich ja bei Spielunterbrechungen unheimlich gut nutzen und nehme mal bewusst wahr, was um mich herum ist. Und je nachdem, was ich für naturell bin, wird sich da mein Blick automatisch auf unterschiedliche Dinge richten. Zum Beispiel, ich stehe jetzt auf dem Platz, dann nehme ich wahr, wie grün der Rasen ist oder in was für einem Zustand er ist, dass der Himmel blau ist und die Sonne scheint oder dass der Wind gerade über mein Gesicht streift. Das sind ja viele Reize, gerade weil es ja ein Outdoor-Sport ist, genau wie deiner ja auch. Vielleicht auch, wie die Kleidung riecht, angenehm oder unangenehm, oder wie sich der Stoff auf meiner Haut anfühlt oder dass die Luft kühl ist an meinen Armen oder wie die Sonne in meinen Nacken brennt, die Gesichter meiner Mitspielerinnen. Der Ball, wie der sich bewegt. Also die Dinge, die einfach wirklich in der Sekunde um mich herum sind. Wenn ich in der Kabine sitze, was da gerade um mich herum ist, das bewusst wahrzunehmen für einen kurzen Augenblick. Das ist eine Technik, die auch wieder zur Achtsamkeit führt, also zu Präsenz, zu bei sich ankommen und mich wieder in die grüne Zone bringt, egal was für Nervensystemtyp ich bin. Die mir deswegen hilft, auch in diesen, du hast es vorhin aktiviert, ne, also Präsenz reguliert, in diesen wachen Zustand zu kommen. Und Orientierung kann ich in jeder Situation machen. Also die kann ich als Spielerin machen, die kann ich als berufstätiger Mensch machen, ne, weil man ist ja dann oft in so einem Tunnel. Entweder weggedämpft oder voll am Rotieren. Orientierung hilft in jedem Fall, wieder mehr bei mir anzukommen. Gerne auch gepaart mit diesem Körperimpuls, dem Klopfen, was ich in dem Moment zusätzlich auch machen kann oder im Anschluss machen kann. Diese Tipps muss man ein bisschen üben und trainieren. Das muss man wirklich implementieren und umsetzen, sich das vorzunehmen, ganz gezielt. Also meinen Klientinnen gebe ich das dann als Hausaufgabe mit und die berichten mir dann auch beim nächsten Mal, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, ne? Ja, das wollte ich gern auch noch mal als eine Methode, die man gut umsetzen kann, weil es ist so, ich fand, als du mir heute den Titel für die Folge geschickt hast, hat mich das ein bisschen erinnert an, ach, gefühlt, ich weiß nicht, jedes zweite Coaching, wo halt das Thema Emotionsregulation ist der Hauptcoaching-Anlass, Haupttherapie-Anlass auch. Und dann lässt sich immer die Frage runterbrechen, wie schaffe ich es, in der und der Situation damit umzugehen und Leistung abzurufen und mein bestes Selbst zu sein, ich zu sein, bei mir zu bleiben, mich gut zu fühlen, mich belastet zu fühlen durch schwierige Emotionen, die sich nicht gut anfühlen, wie Nervosität fühlt sich nicht gut an. Ich fand, als du mir den Titel geschickt hast, dass es genau diese Frage irgendwie abbildet, die ich so oft höre. Und dann guckt ihr mich immer ganz erwartungsvoll an und sagt, na, Methoden. Und ja, also Schritt eins ist, sich selbst zu verstehen, sein Nervensystem zu verstehen, dafür die Folgen, die wir vorher gemacht haben. Und Schritt zwei sind die Methoden. Und das haben wir heute gemacht. Und das sind einige davon. Und dann spezifischer kann man die eben im Coaching oder auch in der Therapie, in der sportpsychologischen Begleitung oder überhaupt in der psychologischen Begleitung trainieren? Das ist der Ort dafür. Aber hiermit haben wir mal versucht, so ein bisschen abdecken, ein paar allgemeine Allheilmittel mitzugeben.
Ja, wir hoffen, dass wir euch da irgendwie jetzt noch helfen konnten. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne an. Man findet uns ja auf Instagram und sonst irgendwo überall. Genau, und ansonsten, ich freue mich tatsächlich richtig, richtig dolle auf die nächste Folge, weil wir ja dann wieder eine Gästin da haben. Eine langjährige Bekannte von uns beiden. Ich persönlich durfte schon mit ihr zusammen auf dem Feld stehen und spielen. In zweierlei Hinsicht. Du kennst sie aus dem Coaching und auch so, glaube ich, noch.
Aus der
Genau.
Nationalmannschaft.
Ja, genau. Da könnt ihr auf jeden Fall spannend, voller Erwartung und Freude auf die nächste Folge dann im Prinzip warten und hinfiebern. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Folgen und wir hören uns.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.